Und zwar geht es um den ukrainischen Krieg und was das für einen Einfluss auf den Sport hat, ist in aller Munde. Wir müssen einfach drüber reden und gucken, was es mit dem Sport zu tun hat.
Denn am Ende des Tages sind ja auch ukrainische Sportler im Krieg gestorben.
Und zwar hat Schalke zum Beispiel die Partnerschaft mit dem Hauptsponsor Gazprom wirklich sehr schnell beendet. Ja, hohe Köpfe im Verein haben gesagt, es war alternativlos, wir mussten das tun.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST Hochschule.
Schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport Business Kompakt. Ich würde sagen, wir starten direkt und gucken mal, was in der letzten Woche so los war.
Unser Blick auf die Sport Business Woche.
Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Schön, dass ihr wieder mithört in diesen schwierigen, bewegten Zeiten. Wir wollen natürlich den Podcast weiter fortführen, euch informieren und auf dem Laufenden halten. Und bei dem Blick in den Rückspiegel der Sport-Business-Woche, da sind uns zwei Dinge aufgefallen. Das eine darf ich vorstellen, und zwar geht es um die Europameisterschaft in dem Spiel FIFA Pro. Und da tritt ja Weltmeister Deutschland mit großen Favoritenchancen an, aber eben nicht nur einfach an, sondern die bekommen jetzt entsprechend neue Sponsoren, nämlich die Firma Apollo, und die verpassen unseren 11 Spielern an ihren Arbeitsplätzen Gaming-Gläser. Und interessant dabei ist, dass diese Gläser so speziell verarbeitet worden sind, dass sie nach Angaben von Apollo eine verbesserte Wahrnehmung von Licht und Farben und einen erhöhten Farbkontrast bieten, sodass man auch Schärfen im Randbereich hat. Ich finde es insofern bemerkenswert, diese Meldung, weil Apollo bisher noch nie im Sportsponsoring aufgetreten ist. Und jetzt könnte es sein, dass sozusagen durch die Hintertür des E-Sport-Sports jetzt auch Apollo mit reinkommt. Was denkst du, Lennart?
Finde ich super cool und auch eine kreative Art, sag ich mal, von Apollo jetzt so in dieses Sportsponsoring, sag ich mal, reinzurutschen, sag ich mal. Finde ich gut und passt auch super gut, ist sehr authentisch, finde ich, und rundum eine coole Idee.
Wenn dann am 22. März diese Europameisterschaften beginnen, gibt es noch ein kleines Trainingslager in Köln, und das ist öffentlich, dieses Trainingslager, da können also jedermann hinkommen, und Apollo macht dort eben kostenlose Sehtests und kommt dann eben an Kunden.
Clever gemacht. Ein anderes Thema, der SC Freiburg. Die haben nämlich jetzt in der letzten Woche verkündet, dass sie ab Sommer wieder in Eigenvermarktung gehen und sich von Infront trennen. Und das fand ich ganz spannend, weil dann habe ich mir mal angeguckt, wie viele Vereine machen eigentlich Eigenvermarktung oder sind mit einem Partner unterwegs. Und mittlerweile sind es 18 Vereine in der Eigenvermarktung, ab Sommer dann mit dem SC Freiburg 19. 6 sind noch bei Infront und 12 bei Sport 5. Und da sieht man, wo der Trend hingeht. Ich weiß noch, vor 2, 2,5 Jahren, als ich für Fortuna Düsseldorf ein Praktikum gemacht habe, da war auch gerade Thema, okay, wir arbeiten noch mit Infront zusammen, gehen wir jetzt in die Eigenvermarktung, haben sie dann gemacht. Und dieser Trend, der da hingeht, ist eigentlich eindeutig. Viele Vereine wollen vermehrt wieder auf Eigenvermarktung setzen. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Ne? Weil man hat natürlich Vorteile, wenn man mit Infront oder Sport 5 zusammenarbeitet, weil du hast eine gewisse Sicherheit, sag ich mal, weil du einen bestimmten Betrag hast, der safe ist, und Infront, Sport 5, diese Vermarktungspartner haben natürlich auch super Kontakte. Du hast mit der Eigenvermarktung, wenn es läuft, aber viel mehr Potenzial, weil du halt diese Provision nicht abgeben musst, weil du dein eigenes Netzwerk mit den Partnern aufbaust und eine eigene Beziehung zu denen aufbaust und nicht Angst haben musst, dass, wenn dann der andere Partner Infront oder Sport 5 wegfällt, dass der Partner mit wegfällt.
In der Wissenschaft sprechen wir von Kompetenzvermutung. Und die Frage ist, bei Infront oder Sport 5, da würde man sagen, ja klar, da ist Kompetenz vorhanden. Ob die Vereine jetzt selber diese Kompetenz haben, könnte dadurch passieren, dass eben solche Studiengänge wie wir dazu beitragen, dass eben Sportmanagerinnen und Sportmanager diese Kompetenz entwickeln. Also von daher finde ich es einen gangbaren Weg und vor allen Dingen auch nachvollziehbar. Ich glaube, man ist wirklich authentischer bei sich, als wenn man einen Dritten bräuchte, der einem sagt, dass man ein guter Partner wäre.
Genau, definitiv. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was uns sicherlich alle beschäftigt, nämlich, wir sagen zum Thema mal unser Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Genau, und zwar hatten wir überlegt, sollen wir es ansprechen, sollen wir es nicht ansprechen. Und zwar geht es um den ukrainischen Krieg und was das für einen Einfluss auf den Sport hat. Ist natürlich ein brisantes Thema, aber es ist in aller Munde. Wir müssen einfach drüber reden und gucken, was es mit dem Sport zu tun hat. Generell zu dem Thema brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange überlegen. Da sind wir uns hoffentlich alle derselben Meinung, dass das ganz schlimm ist, was da gerade passiert. Aber darüber, über die Meinung wollen wir gar nicht reden, da gibt es unserer Meinung nach keine zwei Meinungen. Deswegen gucken wir mal, was dieser Krieg auch für den Einfluss auf den Sport hat, Gerhard.
Genau, und wir wollen uns ja nicht wegducken mit diesem Podcast, sondern wir wollen weiterhin unsere Meinung anbieten, aber auch eure Meinung herausfordern und freuen uns auf den Dialog. Natürlich werden wir jetzt in diesen knapp 20 Minuten oder wie lange es jetzt dauern wird, nicht umfassend über die verschiedenen Aspekte der Reaktionen von Einzelpersonen, Verbände oder Ligen sprechen können, aber wir wollen einen kleinen Kaleidoskop geben, um deutlich zu machen, um was geht es. Denn am Ende des Tages sind ja auch ukrainische Sportler wie Vitali Sabilio und Dmytro Martinenko im Krieg gestorben. Ja, also es ist ja nicht nur so, als dass man jetzt sagt, wir trennen Sport und Politik, sondern hier sind wirklich zwei Sportler als Soldaten gestorben.
Das ist, ja, man kann sich gar nicht vorstellen. Und während wir jetzt hier quasi darüber reden, bangen Menschen und auch die, auch Sportler, aber vor allem Menschen um ihr Leben, sage ich jetzt mal, ne? Und wir gucken jetzt mal, was der Sport quasi, wie der Sport reagiert hat. Und da haben wir viele, viele Beispiele und viele Beispiele, wie in Europa wirklich positiv, sage ich mal, wenn man das Wort positiv überhaupt in den Mund nehmen kann, aber sehr solidarisch darauf reagiert wurde. Und zwar hat Schalke zum Beispiel die Partnerschaft mit dem Hauptsponsor Gazprom so, also wirklich sehr schnell beendet. Hohe Köpfe im Verein haben gesagt, es war alternativlos, wir mussten das tun, auch wenn es wirtschaftlich für uns natürlich schwierig ist, aber damit setzt Schalke ein Statement und sagt, wir wollen mit sowas gar nichts zu tun haben, wir identifizieren uns mit sowas nicht, auch wenn wir jetzt wirtschaftlich natürlich einen Rückschritt haben, unsere Meinung spiegelt diese Trennung definitiv wider.
Interessant dabei war, dass die Lieblingsvereine Schalke und Dortmund da einen Schulterschluss gezogen haben. Ne? Geschäftsführer Watzke hat Schalke, bevor sie hier ihren neuen Partner vorgestellt haben, gesagt, also es ist gut, wenn ihr euch trennt, wenn es wirtschaftliche Schwierigkeiten geben sollte. Wir helfen euch als BVB Dortmund. Riesengeschichte. Jetzt ist ja Viva West in die Partnerschaft eingestiegen. Man spricht ja von ungefähr 15 Millionen Euro pro Jahr. Das ist kein Pappenstiel. Aber allein der Schritt, dass jemand sagt, wir sind freundschaftlich feindlich verbunden als Vereine im Wettkampf, aber in der Sache, da müssen wir Schulter an Schulter stehen, fand ich von Schalke und von Dortmund gleichermaßen super.
Ich fand es auch mega von Watzke, dass er halt gesagt hat, wir wollen ja nicht, dass der Verein für so ein tolles Statement, für die Solidarität, die sie zeigen, bestraft wird. Fand ich schon stark und zeigt auch, dass man quasi, man sagt ja immer, in den Farben getrennt, in der Sache vereint und das war definitiv ein perfektes Beispiel dafür.
Ja, und wir sagen immer, der Wichtigste im Sport ist der Athlet oder die Athletin, um sie genderkorrekt mitzunennen. Und wenn wir uns dann einmal anschauen, was Athleten Deutschland eben für ein 10-Punkte-Programm benannt hat, dann ist es nicht so, als dass die Athleten sagen, ja, wir sind ja nur Sportler, wir wissen ja gar nicht, um was es geht, wir laufen nur im Ball hinterher, will ich jetzt mal plakativ formulieren. Nee, die machen Punkt 1, eindeutige Benennung und Verurteilung des russischen Angriffskrieges. Ich will jetzt nicht alle 10 Punkte vorlesen, aber Ausschluss russischer und belarussischer Athletinnen von internationalen Wettbewerben, Absage und Verlegung aller Trainingsmaßnahmen und so weiter. Das heißt, hier sind die Athleten eben nicht nur Menschen in einem Trikot, sondern Menschen auch mit einer politischen Haltung. Und das geht jetzt nicht nur von Funktionärsseite aus, sondern ganz klar auch von einer Athletenvereinigung wie eben Athleten Deutschland.
Was ich hinterfrage ist, also meiner Meinung nach finde ich, man könnte nicht diese einzelnen Menschen, diese einzelnen Sportler dafür bestrafen, was in deren Land unbedingt passiert. Weil viele russische Sportler, viele russische Menschen, die wollen das ja selber gar nicht. Ist die Frage, muss man diese Einzelperson dafür bestrafen, was andere über deren Kopf hinweg entscheiden? Finde ich sehr schwierig, ist aber andererseits darum wieder sinnvoll, weil man halt eine klare Haltung hat.
Sie sind genauso die Leidtragenden wie die Zivilisten in den verschiedenen ukrainischen Städten, die jetzt eben beschossen werden. Also es ist ja unfassbar, dass wirklich hier praktisch wahllos, vielleicht sogar gezielt Zivilisten getötet werden. Und von daher sage ich, nee, auch die Paralympics, die aktuell noch laufen, haben ja zunächst gesagt, ja, russische und belarussische Athletinnen dürfen starten. Einen Tag später haben gesagt, nee, dann doch nicht. Man kann hier eigentlich nicht sagen, wir lassen die unter neutraler Flagge laufen. Dann müssen auch diese Sportler darunter leiden, dass ihr Land bzw. ihre Länder das Völkerrecht verletzen und hier einen Angriffskrieg durchführen, der unschuldige Menschen zum Opfer hat.
Und nicht nur bei Einzelathleten ist es so, sondern gefühlt ganz Russland wird irgendwo ausgeschlossen. Und zwar werden auch Vereine und Verbände international von Wettbewerben ausgeschlossen, wie es jetzt in der Champions League der Fall ist. Oder das Champions League-Finale, was eigentlich in St. Petersburg stattfinden sollte, wird dort nicht mehr stattfinden. Also man sieht schon, man versucht sich komplett von Russland abzukapseln, um halt ein klares Statement zu setzen, um zu sagen, wir wollen, was heißt nichts damit zu tun haben. Oder man sagt halt, wir sind anderer Meinung, ihr könnt das nicht einfach so machen. Da wird schon klare Flagge gezeigt.
Was mir übrigens noch eingefallen ist, bei der Eröffnungsrede der Paralympischen Spiele hat der Präsident der Internationalen Vereinigung sehr viel politischer gesprochen als IOC-Präsident Thomas Bach. Und interessanterweise ist seine Rede im chinesischen Staatsfernsehen zitiert worden. Weil China, Nordkorea, Syrien, Eritrea und Russland hat ja bei der UN-Vollversammlung gegen die Resolution gestimmt, dass Russland verurteilt werden soll für diesen Angriffskrieg. Und das finde ich schon erstaunlich, dass eben die Aussagen, es soll kein Jahrhundert werden von Hass und Krieg und er will, dass der Krieg gestoppt wird. Und dann ist es zensiert worden. Die deutsche Mannschaft hatte sich überlegt, ein Zeichen zu setzen, indem sie ihre Mützen abnehmen. Leider haben sie die Mützen zu früh wieder aufgesetzt, sodass das in keinem Fernsehen so übertragen worden ist. Die ukrainischen Sportler haben Transparente gehabt mit No War, ist aber auch nicht gezeigt worden. Und hier erkennt man dann eben sehr schnell, dass China eben sagt, Russland ist unser Freund und wir stellen uns nicht gegen Russland, sodass es also nicht nur um Russland geht, sondern auch eben um andere Länder wie zum Beispiel China.
Definitiv. Und es ist natürlich schade, dass so Aktionen, die die Sportler oder die Verbände fahren wollen, dass die ihre Plattform, die sie ja in der großen Sportwelt haben, dass das nicht gezeigt wird. Deswegen ist es halt gut, wenn du jetzt mal national auf Deutschland guckst, was da jetzt, ich habe jetzt das Beispiel Bundesliga am Wochenende passiert ist. Es gab Schweigeminuten, viele Vereine hatten bedruckte Trikots. Schalke zum Beispiel hatte Viva West gemeinsam für Frieden oder öfter war zu lesen Stop War. Die Allianz Arena war in den ukrainischen Farben beleuchtet, das Bundesliga-Logo in den Farben. Also, und das erzeugt natürlich auch international Aufmerksamkeit, weil du in Deutschland die Möglichkeit hast, diese Dinge aktiv zu zeigen, weil das Fernsehen dann nicht sagt, okay, wir zensieren die Bereiche, die wir nicht haben wollen. Fand ich schon sehr gut.
Und die DFL hat überlegt, ob sie das Signal, so wie es heißt, von der Bundesliga weiterhin nach Russland schicken. Und zwar haben sie zur Bedingung gemacht, dass alles gezeigt wird, was als Signal kommt. Also auch dieses Stop War und die ganzen Aktivitäten. Und bisher läuft das noch, aber die DFL behält sich vor, das Signal eben dem russischen Markt nicht mehr zur Verfügung zu stellen, wenn man es zensiert.
Was auch interessant ist, mal zu hören, was so, ja, riesige Sportlerpersönlichkeiten oder auch Trainer, Funktionäre dazu sagen. Und da haben wir mal drei Beispiele für euch. Lass uns mal reinhören, was zum Beispiel Pep Guardiola gesagt hat.
And they can NATO and European organizations and so on, but at the end they are failures, completely failures.
Also mit der Ruhe, mit der Pep das gesagt hat, vernachlässigt man den Inhalt. Also zu sagen, Politiker sind Versager, und die NATO ist ein Versager und die EU ist ein Versager, ihnen geht es nur um Geld. Das ist, glaube ich, die stärkste politische Meinung, die wir in der Recherche gefunden haben. Und ich finde das insofern nachvollziehbar, weil der Job zur Regelung, also zur Vermeidung von Krieg und von Beendung von Krieg ist eine politische Frage. Das ist nicht deine Aufgabe und nicht meine Aufgabe, sondern dafür haben wir Volksvertreter, das ist eine politische Aufgabe. Und jetzt klar zu machen, hier liegt ein Versagen vor und auf der anderen Seite müssen Politiker aktiv werden, finde ich super.
Ja, er zeigt da auf jeden Fall eine klare Meinung. Andererseits, du hast gerade auch gesagt, er ist kein Politiker, wir sind keine Politiker. Da ist Thomas Tuchel, hat da auch eine klare Meinung.
No, listen, you have to stop. I'm not a politician. You have to stop, honestly. I can only repeat it.
Genau, er sagt nämlich, hört auf, mir die Fragen zur Ukraine zu stellen. Ich bin kein Politiker. Er meint damit aber nicht, dass es ihm völlig egal ist, ganz im Gegenteil, sondern er meint, wie schwer es ihm fällt, darüber zu reden und dass er nur versucht, irgendwie jetzt seinen Job als Fußballtrainer weiter auszuführen und dass es für ihn nicht leicht ist, dass es schrecklich ist, was da passiert, dass er aber sich nicht immer so gerne politisch äußern möchte, weil er halt, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur Fußballtrainer ist und kein Politiker. Und da hat sich Pep Guardiola zum Beispiel ganz anders geäußert. Er hat nämlich sehr aktiv kritisiert und Thomas Tuchel hat eher gesagt, bitte lasst mich mit dem Thema in Ruhe, ich bin ja kein Politiker, sondern nur Fußballtrainer.
Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Thomas Tuchel ist für mich ein total kluger Kopf, also wirklich genial.
Jo, voll.
Absolut. Der hat auch gezeigt, dass er mit mehreren Mannschaften erfolgreich sein kann, also nicht nur mit Mainz oder so, sondern er kann mit vielen Mannschaften erfolgreich sein. Dass jetzt der Club, in dem er jetzt tätig ist, eben einem Oligarchen gehört, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich bemängel ein bisschen, dass sein Blickwinkel so verengt ist. Nur zu sagen, ich bin Trainer, ist mir einfach zu wenig. Aber das mangelnde Verständnis, dass man mehr ist als nur Sportler, das haben wir auch bei RB Leipzig festgestellt.
Nein, wir haben auch mit der DFL darüber gesprochen. Natürlich, und die DFL hat auch gesagt, das ist der völlig richtige Weg. Geht den mit der UEFA, geht den so mit Alexander Severin. Wenn uns das nämlich alle so betroffen macht, können wir denn dann überhaupt Fußballspiele spielen? Oder müssten wir dann vielleicht auch mal sagen, wir können gar keine Fußballspiele spielen, weil es ist jetzt gerade Krieg? Aber die Frage habe ich weder bei den 11 Freunden noch sonst wo gelesen.
Genau, da hat der Herr Minzlaff nämlich klar gesagt oder gefragt, ja, ist es überhaupt gerechtfertigt, jetzt Fußballspiele stattfinden zu lassen, weil da ja auch starke Kritik an RB Leipzig aufkam, weil sie quasi einen eigenständigen Boykott vermieden haben. Dafür gab es viel Kritik, wobei sie halt selber gesagt haben, wir waren die ganze Zeit im Austausch mit der UEFA, mit der DFL und wollten abwarten, wie die Verbände entscheiden, haben allerdings dann eigenständig ein klares Statement vermieden. Gerd, was sagst du dazu?
Genau, die Abstimmung mit den nationalen und internationalen Verbänden ist ja grundsätzlich in Ordnung. Und wenn die sagen, mach das, warum soll ich anders reagieren? Aber das, was er dann so gesagt hat, ne, in dem Zitat, was ich für eine Scheiße gelesen habe, ja. Also das kann man als verantwortlicher Funktionär, darf man solche Worte nicht benutzen. Das Zweite zu sagen dann, ja, darf dort überhaupt noch Fußball gespielt werden? Nein, Herr Minzlaff, es geht nicht um grundsätzlich, dann dürfen wir auch keinen Podcast machen, dann müssten wir die ganze Welt stillhalten. Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, wie stehen wir zu einer Völkerrechtsverletzung mit einem Angriffskrieg, der jetzt schon 1,8 Millionen auf die Flucht zwingt und wahrscheinlich Tausende von Opfern, von Toten nach sich zieht. Und da muss ich sagen, hat RB Leipzig meines Erachtens zu kurz gegriffen, abgesehen davon, dass sie nun wettkampflos eine Runde weitergekommen sind in der Champions League.
Das stimmt, aber ich habe gehört, dass sie jetzt überlegen, wahrscheinlich auch als Reaktion zu der großen Kritik, dass sie überlegen, was machen wir jetzt mit dem Preisgeld, was wir quasi durch diese freie Runde bekommen haben. Ich weiß nicht, wo das liegt, ich glaube 2 Millionen habe ich gelesen. Könnte man ja vielleicht spenden für Menschen in der
Ukraine. Es wird RB Leipzig nicht helfen. Die haben jetzt eine richtige Klatsche im Image bekommen, weil nach dem Motto, ja, wir sind in 3 Wettbewerben, wir wollen unter die Top 20 in Europa. Ja, wenn jeder nur an sich denkt, dann kommen wir nicht weiter. Wir müssen jetzt wirklich zusammendenken. Und zusammendenken bedeutet eben nicht nur, ich will weiterkommen, sondern wir müssen gucken, wie wir gemeinsam weiterkommen. Und diese persönliche Stellung, die persönliche Meinung, die man hat, die müssen die beispielsweise auch deutsche Fußballtrainer treffen, die eben in Russland unter Vertrag stehen.
Definitiv, nämlich mit Daniel Farke und Markus Gisdol. Daniel Farke übrigens kein einziges Spiel am Spielfeldrand gesessen, sagt sofort, ich beende das hier, ich kann das nicht mit meinen persönlichen Werten vereinbaren für einen Verein in diesem Land, das so schlimme Dinge gerade tut, zu arbeiten. Gibt aber auch die andere Kehrseite von der Medaille, Sandro Schwarz zum Beispiel, der bleibt erstmal bei Dynamo Moskau, weil er sagt, der Verein kann da nichts für. Ich fühle mich schlecht, wenn ich den Verein jetzt im Stich lasse. Kann man irgendwo auch nachvollziehen. Es fehlt allerdings da meiner Meinung nach auch ein klares Statement, dass du sagst, ja, die Werte, die passen hier nicht zu mir. Ich finde es aber immer sehr schwierig, das von außen zu betrachten.
Ja. Markus Gisdol hast du, glaube ich, noch als Dritten erwähnen wollen, oder hast du es erwähnt?
Habe ich erwähnt, aber
da habe ich nicht richtig zugehört. Aber das ist so eine persönliche Überlegung. Man hat hier in Deutschland vielleicht nicht den gewünschten Erfolg gehabt, geht er ins Ausland, ist ja ein probates Mittel. Aber wenn man jetzt in Russland ist, muss man sagen, gehe ich oder bleibe ich? Und da haben wir mal 3 Beispiele zusammengestellt. Wie gesagt, immer unter dem Aspekt, wir können jetzt nicht umfassend alles machen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat sich so politisch geäußert wie noch nie zuvor. Das finde ich also auch große Klasse, weil jetzt müssen wir wirklich Farbe bekennen, weil jetzt geht es so, auch wie Annalena Baerbock ja vor der UN gesprochen hat, um die Frage, wollen wir wählen zwischen Frieden oder Krieg?
Definitiv. Und da fand ich es, war es auch mal wichtig zu sehen, was kann der Sport mit seiner großen Plattform da wirklich tun und was tut er auch. Deswegen würde ich dir jetzt zum Abschluss trotzdem noch mal gerne ein paar Fragen stellen.
3 Fragen an Gerhard.
Genau, und wir hatten das Thema gerade schon mal angesprochen. Was ist deine Meinung? Bist du der Meinung, dass es richtig ist, Vereine, Verbände oder auch Einzelathleten aus Russland auszuschließen?
Ja, Abgesehen davon, dass wir mit dem Staatsdoping ja noch ein anderes Thema haben, um russische Athletinnen und Athleten auszuschließen. Aber mit diesem Angriffskrieg gibt es für den Sport eben keine andere Möglichkeit. Die Wirtschaft macht wirtschaftliche Embargos. Der Sport schließt eben Sportler bei Wettkämpfen aus. Und das ist meines Erachtens alternativlos. Es wird sich sicherlich schnell ändern, wenn der Krieg beendet ist.
Herr Minzlaff hat es schon angedeutet, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, weiterzuspielen. Was ist da deine Meinung?
Natürlich ist es gerechtfertigt, weiterzuspielen. Wir haben noch ein anderes Statement gar nicht so berücksichtigt. Kollege Nagelsmann, Julian Nagelsmann, hat in der Pressekonferenz gesagt, vielleicht hilft ja auch Sport für eine gewisse Zeit der Ablenkung, der Unterhaltung. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, mit diesen traumatischen Situationen zurechtzukommen. Aber es geht ja nicht darum, dass die ganze Welt die Luft anhält oder stehen bleibt, sondern wir müssen versuchen, mit der Problematik umzugehen. Und deshalb ist eben selber Sport treiben und Sport als Unterhaltung anzubieten durchaus ein privates Mittel, so wie ich jedenfalls finde.
Und es ist ja auch jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich kann das mit meinem Gewissen gerade nicht vereinen, mit Spaß ins Stadion zu gehen, dann muss er das ja auch nicht. Aber für manchen Leuten hilft es vielleicht, von dieser schrecklichen Zeit quasi sich abzulenken. Deswegen bin ich da auch deiner Meinung. Und wir hatten gerade viele Beispiele angesprochen, was der Sport tut. Kann der Sport denn noch mehr tun oder kann man schon stolz darauf sein, was da genutzt wird, wie die Plattform genutzt wird?
Also ich habe nicht gerade mitgezählt, aber ich glaube, wir haben über ein Dutzend Beispiele gefunden.
Wir hätten noch mehr finden können.
Wir hätten noch mehr präsentieren können. Mehr geht immer, aber ich finde es schon bemerkenswert, wie schnell der Sport reagiert und wie einheitlich er reagiert. Es geht ja auch noch einen Schritt weiter. Der Sport hat ja beispielsweise auch, der DFB hat ja überlegt, die Ehrenmitgliedschaft von Bundeskanzler AD Gerhard Schröder zurückzustellen, BVB Dortmund, glaube ich, gleichermaßen. Das sind noch Dinge, über die man nachdenken kann. Der Taekwondo-Verband hat den schwarzen Gürtel ehrenhalber Putin aberkannt. Das sind alles noch Dinge, die vielleicht in der Summe mehr werden. Aber das klare Signal heißt, wir wollen nicht, dass Menschen, die einen Angriffskrieg, Regierungen, die einen Angriffskrieg zu verantworten haben, mit uns zusammen im Wettkampf sind.
Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Deswegen, wir sind durch mit der Folge für heute. Wir hoffen natürlich, dass ihr die Beispiele auch interessant fandet und mal seht, wie der Sport seine Plattform nutzen kann, um was Gutes zu tun, um ein klares Statement zu setzen, um Solidarität zu zeigen. Deswegen hoffen wir, es war spannend für euch und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Macht's gut und haltet durch. Bis dann.
Tschö.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.